Heute im Gera-Stadtgeflüster der Meister des Glases der Firma Krötsch Fensterbau, Martin Krötsch.
Für mich, ich war verzweifelt einfach nur. Vor allem, man dachte ja eigentlich, man ist gut versichert, aber alleine diese Berufsunfähigkeitsgeschichte, die hat 2,5 Jahre gedauert, bis da die Versicherung jetzt endgültig mal gesagt hat, wir erkennen diesen Schaden an. Und ich sag mal, ohne meinen eigenen finanziellen Background und ohne diese Firma im Hintergrund, ich weiß nicht, wie das jemand macht, der das alles nicht hat, der nimmt sich eine Strecke und hängt sich auf. Also das war für mich schon eine sehr schwere Zeit.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
126 Jahre Unternehmertum, 126 Jahre Verantwortung, 126 Jahre Fensterbau. Krötsch aus Gera. Im neuen Podcast spricht Martin Krötsch offen wie selten zuvor über die größten Herausforderungen seines Lebens, privat wie beruflich, über den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Chef, über Druck, Verantwortung und darüber, wie schwer es manchmal ist, Entscheidungen zu treffen. Mit großem Respekt spricht Martin über die Zusammenarbeit mit seinem Geschäftspartner Marian Strauch und über sein wohl größtes Glück, seinen Sohn Niklas, der bereits mit 22 Jahren Verantwortung im Unternehmen übernommen hat. Martin Krötsch ist für mich ein Mensch, der gleichzeitig chaotisch, aber auch wiederum genial sein kann. Ein echter Macher, einer, der Wort hält, auf den man sich verlassen kann und einer, der Herausforderungen wie Digitalisierung und Robotik nicht als Bedrohung, sondern als große Chance für die Zukunft sieht. Dieser Podcast gibt spannende Einblicke hinter die Fassade eines traditionsreichen Unternehmens aus Gera, das sich immer wieder neu erfindet. Also hört rein in das große Fensterbau-Krötsch-Update. Auf geht's! Lieber Martin, schön, dass du hier im Gera-Stadtgeflüster zu Gast bist.
Vielen Dank, lieber Mike. Ich freue mich sehr über die Einladung. Sehr spontan.
Das war spontan, das stimmt.
Sonntag zu Mittwoch.
Und ja, nee, ganz spontan war es nicht, Martin, weil wir haben ja schon
stimmt,
mal...
Stimmt, du wolltest mich vor 2 Jahren schon mal...
Aber ging es irgendwie nicht zeitig? Oder hat es da eines dieser vielen Unfälle, die du hast?
Nein.
Was war da?
Da ist mein Leben komplett explodiert mit privater Baustelle, mit Firmenneubau, mit Unfall in Italien, mit... Vollkommenstes Chaos und kein Nerv für was extra.
Deswegen habe ich gesagt, es wird ein spannender Podcast, weil wir reden über all die Dinge. Genau. Aber bevor wir da in die einzelnen Punkte einsteigen, lieber Martin, jetzt sag mir mal, wenn dich jemand privat beschreiben würde, was glaubst du, würde der über dich sagen?
Extremist und Chaot. Würde mich, glaube ich, am besten beschreiben.
Und das als Unternehmer?
Ja, Vollgas. Die letzten Jahre, seitdem ich Unternehmer bin, wirklich Vollgas. Immer Ritt auf der Rasierklinge. Ja, und auch privat. Ich war schon immer, gab jede Woche was Neues.
Hast du, wir müssen auch ein bisschen mal ganz kurz ausholen. Sag mal ganz schnell, was für einen Betrieb du führst, beziehungsweise wie viele Mitarbeiter beschäftigst du und wie alt ist vor allen Dingen der Betrieb, weil ich glaube, das ist sehr spannend.
Also ich habe den Betrieb in der 5. Generation geleitet. Der Betrieb wurde 1900 glatt gegründet von meinem Urgroßvater Paul Krötsch. Danach hat es sein Sohn Otto Krötsch übernommen, den Betrieb. Zwischendurch hat sich die Familie Krötsch aber aufgespalten in mehrere Glasereien. Unsere war schon immer in unserem Haus ansässig. Von dem Otto Krötsch hat es dann mein Opa Gerhard Krötsch übernommen. Zwischendurch waren natürlich 2 Kriege, die die Familie auch zerrissen und durcheinander gewirbelt. Mein Opa hatte seine Werkstatt dann auf dem Platz der Republik und sein Bruder hatte in unterm Haus die Werkstatt, das war der Siegfried Krötsch. Waren 2 eigene Glasereien. Der Siegfried hat das alleine gemacht. Mein Opa hatte 2 Angestellte. Dann einmal seinen langjährigen Gefährten und mein Vater hat bei ihm im Unternehmen gearbeitet. Ja, und dann hat mein Vater auch Meisterschule gemacht. Die Daten habe ich heute fotografiert, die habe ich alle nicht im Kopf, aber wen das interessiert, das kann man alles nachvollziehen. Die Meisterbriefe stehen alle bei uns in der Firmenausstellung. Ja, und ich habe dann meinen Meister 2003 gemacht.
Hast du Glaser gelernt beim Vater?
Ich habe direkt bei meinem Vater eine Ausbildung gemacht. Glaser- und Fensterbau nennt sich die Ausbildung. Oder Glaser-Fachrichtung Fensterbau, so rum. Also ja, ich war auch mit Glas schon immer interessiert, deswegen ist für mich Glas ein Riesenthema und Fenster sowieso. Ja, und wo ich die Meisterschule dann abgeschlossen habe, 2003, wir hatten damals einen nach der Wende einen westlichen GmbH-Partner bei uns in der Firma, weil mein Vater in dieser Größenordnung damals keinen Kredit gekriegt hat nach der Wende ohne einen westlichen Partner. Und meine Bedingung war, wenn ich in die Firma mit einsteige, muss der westliche Partner weg. Die Firma ist auch mittlerweile pleite. Die war fünfmal so groß, wie wir jetzt sind. Mhm. Und die gibt es nicht mehr. Ja, und somit haben wir den Gesellschafter dann quasi rausgekauft und ich habe die 50% Anteile übernommen.
Vom Vater damals?
Und dann? Nein, von dem westlichen Partner.
Ach so, von dem westlichen Partner, genau. Klar, logisch. Und wann hast du dann komplett endgültig, komplett alles übernommen?
Habe ich gar nicht. Ich war noch nie einzelselbstständig. Mhm. Es war schon immer eine GmbH. Und wo mein Vater dann diese schwere Blutkrebsdiagnose bekommen hat und aus der Firma eigentlich gesundheitlich auch ausscheiden musste, war Gott sei Dank mein jetzt mittlerweile langjähriger Partner Marian Strauch am Start und hat von meinem Vater die Geschäftsanteile übernommen.
Das heißt, Marian Strauch hat 50% und du 50%.
Ich jetzt 0%, jetzt hat Niklas 50%.
Warte, da kommt mal Niklas, dein Sohn, da kommen wir ja noch dazu. Aber 50-50, da habe ich immer so meine Probleme.
Nee, also das war...
Also warte ganz kurz, ich muss dir meine, damit du verstehst, was meine Probleme sind. Weil 50-50, links und rechts, und wenn einer sagt, es geht nach rechts, der andere sagt, es geht nach links, dann gibt es niemanden, der dann sagt, nee, jetzt gehen wir geradeaus oder gehen wir dahin. Hat sich das irgendwie, also ich erkenne das immer viele Jahre, wenn ich Unternehmer begleitet habe, die haben so 50-50 gehabt, gab es irgendwann immer mal diese Probleme und man hat sich dann getrennt.
Bei uns Gott sei Dank nie.
Wie habt ihr das hingekriegt?
Immer durch enge Abstimmung und wir hatten eigentlich klare Aufgaben im Unternehmen. Ich habe mich mehr oder weniger um die technische Ausstattung und die Strategie gekümmert. Natürlich auch meine eigene Kundschaft mit reingebracht und bearbeitet. Aber gerade so das Thema Mitarbeiterführung war jetzt nicht so mein super Pluspunkt, weil ich da 10.000 Mal mehr explodiert bin teilweise. Mhm. Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, du machst das und kümmerst dich um die Großprojekte, weil das war auch nicht mein Ding. Ich mache lieber diese Individualgeschichten. Und der Marian, der wickelt da teilweise Größenordnungen ab, die wirklich ja sensationell sind.
Und was macht ihr heute konkret? Also was baut ihr heute konkret? Ich war ja mal bei euch in der Werkstatt, da war ich ja total überrascht. Es ist ja nicht nur einfach, dass ich jetzt anrufe, mein Fenster ist kaputt, kommt mal bitte vorbei, wechselt mal die Glasscheibe aus.
Nee, wir haben 92 Jahre mit der Kunststofffertigung angefangen. Kunststofffensterfertigung, aber damals würde ich mal sagen, mittelalterliche Kunststofffertigung mit Einzelarbeitsplätzen und Zollstock messen und Strich machen und bohren und da nochmal einen Strich machen und Schraube setzen. Und ja, irgendwann gab es dann dieses, also wie gesagt, wir waren 89, waren wir auf dem Platz der Republik. Der Mietvertrag wurde nach der Wende sofort gekündigt wegen Eigenbedarf. Und so standen meine Eltern vor dem absoluten Trümmerhaufen, kein passendes Objekt, keine Werkstatt mehr, 100 Jahre alte Maschinen, teilweise selbst gebastelt.
Wo war das in der Straße Republik? Wo war das genau?
Das war direkt, wenn man jetzt von hier aus vor, gerade Richtung Arkaden, linker Hand, hatten wir so im Erdgeschoss so eine Hinterhofwerkstatt.
Aha, wie viele Leute hatte dein Vater gehabt damals? Oder war die Familie nur allein? 89?
Nee, da hatte mein Vater einen Gesellen und meine Mutter hat das eigentlich mehr oder weniger nebenbei.
In Buchhaltung gemacht,
genau,
und so.
Genau. Okay, die hat das eigentlich abends zu Hause gemacht. Die war vorher noch im Steuerbüro angestellt.
So, und wie seid ihr da jetzt nach unterm Haus gekommen?
Da gab es eine göttliche Fügung von meinem Bruder. Ein Freund hatte eine alte Omi und die wollte ihr Haus in unterm Haus loswerden. War natürlich nach 45 Jahren Sozialismus eine absolut abgerockte Bude. Und ja, und somit wurde das zum Kauf angeboten. Wir konnten das erwerben und natürlich mussten wir das Ding von Grund auf auseinanderpflücken. Und für unsere, es war schon immer ein Handwerkerhaus, also es war schon immer ein Handwerkerbetrieb, aber mit einem offenen Hof. Und im Prinzip war das damals für meine Eltern der erste Rieseninvestition, die getätigt werden musste. Deswegen auch der westliche Partner. Weil das nicht.
Wie alt warst du da zu der Zeit?
Ich bin 93 aus der Schule raus. Mhm. 92, also ich war in der 9. Klasse. Oder in der 10. Klasse, Anfang 10. Klasse.
Okay. Und machen wir mal jetzt den Sprung wieder in die heutige Zeit. Also jetzt produziert ihr was?
Wir produzieren hochwertige Kunststofffenster. Systemgeber ist Kömmerling. Deswegen erscheint auch manchmal in meinen Posts, diese Kömmerling übernehme ich manchmal einfach, weil das ist unser Systemgeber, der die Kunststoffprofile quasi zieht und herstellt. Und auf dieses System bringen wir dann unser eigenes handwerkliches Geschick und machen da draußen vernünftiges Fenster. Also man kann aus einem Kömmerling-Profil kann man auch ein Schrottfenster bauen. Das hängt immer von allen, das ist wie beim guten Gericht, die Zutaten bestimmen am Ende das Produkt.
Was ist denn der Unterschied zwischen Veru, also die man ja auch gut kennt, den Triptis und euch?
Veru ist auch jetzt umgestiegen auf Profine, auf Kömmerling-Profile. Also die haben jahrelang ihr eigenes System, mittlerweile verarbeiten die auch Kömmerling. Aber so wie ich das mitgekriegt habe, verarbeiten die in Triptis überhaupt gar nicht mehr viel. Weil mir ist zu Ohren gekommen, dass die Belegschaft angewiesen wurde, in einen Bus zu steigen und nach Polen zu fahren oder die Entlassung vom Arbeitsplatz. Also wir sind hier in der Region eigentlich der letzte verbliebene Kunststofffensterproduzent, der richtig mit einer modernen Fertigung agiert.
Ihr habt da alle Maschinen, ihr habt alles da. Wie viele Fenster, wie kann man das sagen, pro Jahr? Oder geht das nach Quadratmeterfenster oder wie könnte man das sagen?
Das kann man eigentlich so genau gar nicht sagen, weil manche Fenster haben Sprossen drin, manche, das ist immer die Frage, wenn ich jetzt ganz normale quadratische Fenster habe oder rechteckige Fenster, wo ohne viel Schnickschnack nichts dazu ist, dann können wir durchaus so 40, 50 Stück pro Tag fertigen.
Das ist allerhand. Die Fenster selber in ihrer Langlebigkeit, hat sich das irgendwie verändert? Also als vielleicht vor 20 Jahren, ist das heute, wie lange halten Fenster in der Regel?
Ja,
und dass sie immer einen neuesten Standard haben und Wärmedämmung etc.?
Ja gut, das ist einfach die technische Entwicklung, die konnten wir ja noch nie beeinflussen. Aber ich sag mal, wir haben die Fenster, die wir so als erstes eingebaut haben, war bei der Bäckerei Laudenbach. Und da findet eine regelmäßige Wartung statt. Und die Gummidichtung, die ist jetzt noch genauso weich wie damals. Das meine ich halt mit, das Zubehör entscheidet über die Qualität des Produkts.
Und die Wartung.
Und die Wartung. Selbstverständlich gehört eine Pflege mit dazu.
So, wie siehst du das eigentlich, dieses Thema der Wartung? Machen das alle Hausbesitzer mit ihren Fenstern? Oder
wird,
prozentual, was würdest du schätzen?
Boah, total stiefmütterlich wird das Thema Fenster. Eigentlich rufen die uns immer erst an, wenn es kaputt ist. Also Wartung gut. Es gibt Kunden, die legen da drauf Wert. Die werden dann regelmäßig betreut. Wir haben eine eigene Serviceabteilung bei uns im Unternehmen. Das sind drei Mann und ein Rentner. Die machen ausschließlich Fensterreparaturen, Fenstertüren, Rollladenreparaturen. Und die ist quasi, die läuft quasi so ein bisschen separat von unserer Fensterproduktion.
Erklären wir mal Folgendes. Also viele sind ja immer so an der Idee, was könnte ich machen für ein Geschäft oder wie auch immer, um vorwärts zu kommen. Aber ich kann dir sagen, auch als Hausbesitzer, mich hat noch nie jemand angerufen und hat gesagt, ich habe eine Dienstleistung, ich warte ihre Fenster oder ich warte ihr Dach oder ich warte keine Ahnung was. Sondern ich muss immer als Kunde sozusagen anrufen und darum bitten, dass wäre das doch eine Chance oder habt ihr alle genug zu tun, sagen wir es mal so.
Ich muss sagen, das hatte ich schon immer in meinem Kopf, aber irgendwie sind wir eigentlich immer nur hinterhergerannt. Also wir hatten immer so eine hohe Auslastung, dass ich noch nie eine Klinke putzen musste und nach irgendeinem Auftrag fragen musste, weil wir eigentlich wir hatten immer voll zu tun, dass wir es überhaupt geschafft haben, weil das ist so ein großes Credo auch von uns. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, das spielt für uns eine Riesenrolle. Und bei uns gab es in den letzten Jahrzehnten noch nie einen Kunden, den wir verhuckt haben. Das gibt es bei uns einfach nicht. Mhm. Und wenn wir sonntags auf Arbeit gehen müssen, Termin ist Termin.
Aber trotzdem ist das Problem nicht gelöst.
Nein,
mit dieser Wartung.
Kann ja jeder Kunde jederzeit bei uns
anrufen. Also, aber das ist ja genau das, was ich eigentlich verhindern will. Ich will eigentlich jemanden, der zu mir kommt und sagt: Mensch, pass auf, die Wartung, gibt es da freie Kapazitäten? Wir machen das für Sie und so weiter. Ich komme ja auch nicht immer so auf die Idee in meinem Alltag. ne, wo ich lebe.
Wir machen das definitiv jeden Tag, machen wir sowas.
Aber erst wenn der Kunde anruft und sagt, könnt ihr mal bei mir die Wartung machen.
Wir haben auch Wartungsverträge, so ist es nicht. Wir haben das schon mal angeboten, aber die Akzeptanz war einfach nicht da. Und
es zeigt einfach die Chance, die noch da ist, dass es Geschäftsmodelle gibt, die immer noch nicht gut genug abgedeckt sind, und deswegen ist das auch eine Chance, auch für junge Leute, wo man sagt, Mensch, was könnte ich denn machen? Ne? Okay, wie viele Leute habt ihr jetzt aktuell im Betrieb?
Also wir agieren eigentlich in den letzten Jahren immer so mit 20 Mann.
20 Leute?
Ja.
Also ich kann nur bestätigen, bei euch läuft das gut, was ihr versprecht, haltet ihr auch. Du hast mir mal gesagt, eine der schwersten Türen bei uns hier im Fischerdorf habt ihr damals eingebaut, diese Schiebetür, das war ja nicht ganz so einfach.
Das war damals so, aber mittlerweile haben wir
schon schwere,
größere Kaliber eingebaut.
Ja, da müssen wir jetzt nochmal neu investieren. Also ich will die schwerste Tür. Sag mir mal ganz kurz zu deinen Werten. Also du bist ja schon ein außergewöhnlicher Unternehmer, auch Mensch, wo du vorhin gesagt hast, bei dir gibt es immer so ein Auf und Ab. Was war so, oder was sind deine Werte, wo du sagst, das ist eigentlich kompromisslos bei mir?
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Das ist eine Sache, die mein Opa, ich hatte ja Gott sei Dank noch die Möglichkeit, meinen Opa kennenzulernen und mit ihm auch einige Zeit zu verbringen. Und er hat halt zu mir gesagt, 5 Minuten vor der Zeit ist es deutschen Gründlichkeit. Und das hat sich bei mir so eingeprägt, weil ich selber als respektlos empfinde, wenn ich terminlich verhuckt werde und mir eigentlich meine Zeit gestohlen wird. Und das mag ich einfach nicht. Ich will auch niemand anderes die Zeit stehlen.
Mhm. Sehr gut. Was ist so emotional die schwerste Phase deines Lebens? Können wir da ein bisschen als Unternehmer auch drüber reden? Weil ich weiß, du bist da auch offen und du stehst da auch zu den Dingen.
Muss ich tatsächlich sagen, war 2023 der Unfall in Italien, wo mich ein italienischer Autofahrer über den Haufen gebonert hat und ich aufgewacht bin vom 40-Tonner LKW, der 2 Meter von mir entfernt stand. Also das hätte auch ganz anders ausgehen können. So war es nur. Das Handgelenk wurde in Italien, mein Problem, keine Zeugen. Ich versuche immer noch gerichtlich da meinen Schaden einzuklagen, aber sehr schwierige Sache, trotz europäischen Ausland. Der Fahrer dort hat ich habe das ja mitgekriegt, wo ich mit dem Krankenwagen abtransportiert bin, der Polizist hat sich super mit dem Italiener unterhalten und der Italiener hat gesagt, ich wäre ihm ins Auto gefahren und er ist halt vom Gehweg auf die Straße gefahren, hat meinen Lenker mit der offenen Scheibe quasi eingefädelt und hat mir den Lenker quer gedreht und ich war relativ schnell unterwegs. Und da gab es halt heftigen Überschlag und bin aufgewacht und da stand hier meine Hand in eine vollkommen komische Richtung. Bin dann in Italien ins Krankenhaus gekommen, Katastrophen, Urwaldschmiede mit gefühlt 95-jährigen Arzt, den sie wahrscheinlich einen Ferrari versprochen haben, wenn er noch 3 Monate macht. Ohne Betäubung, die Hand gerade geknietscht. Ich habe dann versucht, mit Google-Übersetzer das irgendwie noch hinzukriegen, dass ich ihm zu erklären, dass ich Handwerksmeister bin, dass das hier nicht irgendwie eine Luftnummer wird, dass das super werden muss. Und ja, hat er dann nach ein paar Tagen im Italienurlaub am Comer See einen Gips dran. Den habe ich mir dann erstmal mit meinem Schweizer Taschenmesser so eingekürzt, dass ich den ertragen konnte, weil es ging ums Handgelenk und nicht hier um einen halben Arm. Ja, also den Urlaub, wir sind dann halt nur noch gewandert, Fahrradfahren konnte ich nicht mehr und baden ging auch mit einer Mülltüte und einem Gummi drum. Aber der Urlaub war eigentlich gelaufen und dann war ich wieder in Gera, hatte dann ein Nierensteinproblem und bin mit diesen heftigen Nierenschmerzen früh in das Gera Klinikum gefahren.
Aber das hat ja nichts mit dem Unfall zu tun.
Das hat damit gar nichts zu tun.
Das kam dann, also wenn es kommt, dann kommt es dicke. Hm? Aber deswegen 23 die schlimmste Zeit.
Ja, das war halt einfach, ich war einmal im Krankenhaus und habe gedacht, na, wenn du einmal hier bist, dann sollen die gleich mal gucken, ob die das in Italien vernünftig gemacht haben. Und bei dieser Untersuchung, dann diesem MRT, kam halt raus, dass alle Bänder im Handgelenk zerrissen waren. Also die hatten zwar die Knochen wieder gerichtet, aber das Handgelenk sind alles kleine Knöchelchen und die werden von Bändern zusammengehalten und die Bänder waren alle zerrissen. Das heißt, die Hand musste nochmal gewaltsam auseinandergerupft werden, operiert werden. Ja, aber es ist halt nur 80% geworden, oder? Also 50%.
So, und jetzt bist du Handwerker, der natürlich beide Hände braucht.
Das war ich so gewohnt. Also eigentlich ist mein komplettes Geschäftsmodell war immer Firma, eine Sache, aber privat auch Immobilien und selber sanieren und mit meiner Handwerksmanpower, mit meinen langjährigen befreundeten Firmen haben wir alte Buden schön gemacht und haben dadurch Werte geschaffen. Und du weißt selber, was ein Handwerker mittlerweile kostet. Dann plötzlich die eigene Arbeitskraft weggefallen, sind mir natürlich auch sämtlichste Kosten von meinen geplanten Objekten um die Ohren geflogen.
Was ja auch, du hast ja auch eingangs gesagt, du warst ja jetzt nicht der, der jetzt in die Führung geht und sagt, ich mache jetzt Mitarbeitergespräche und dies und jenes. Das liegt mir ja gar nicht, auch nicht Büro, sondern du bist derjenige, der anpackt. Wie hast du das jetzt empfunden? Das konntest du jetzt plötzlich nicht mehr, oder?
Ja, das war für mich, ich war verzweifelt einfach nur. Vor allen Dingen, man dachte ja eigentlich, man ist gut versichert, aber alleine diese Berufsunfähigkeitsgeschichte, die hat 2,5 Jahre gedauert, bis da die Versicherung jetzt endgültig mal gesagt hat, wir erkennen diesen Schaden an. Und ich sag mal, ohne meinen eigenen finanziellen Background und ohne diese Firma im Hintergrund, ich weiß nicht, wie das jemand macht, der das alles nicht hat, der nimmt sich einen Strick und hängt sich auf. Mhm. Also das war für mich schon eine sehr schwere Zeit.
Hast du da Hilfe bekommen? Also gab es jemanden, der dir geholfen hat?
Ja, das ist der Tim Haufe von der LVM-Agentur. Der hat mich von Anfang an voll bei der Sache unterstützt, mir immer wieder Mut gemacht, hat gesagt, das wird schon. Und auch mit dem Rechtsanwalt, dem Herrn Drescher, die Kommunikation, also den Tim bin ich da sehr, sehr dankbar.
Und Steffen Drescher wahrscheinlich auch, oder? Der dir da geholfen hat. Mhm.
Ja, das hat halt, also ein Handwerker begreift es ja gar nicht, dass sowas immer so ewig dauert. Mhm. Weil bei uns geht immer alles ganz schnell. Wir haben eine Idee im Kopf, zack, bumm, klatsch, wird gemacht und Gerichte, ich bin ungeduldig einfach. Und bei solchen Sachen werde ich sehr ungeduldig.
Gab es da auch Momente, wo du aufgeben wolltest?
Nein, aufgeben nie, weil ich.
Aufgeben ist keine Option für einen Martin Grötsch.
War bei mir niemals nicht, egal wie schwer es war.
Okay, jetzt hast du trotzdem, die Hand ist ja nun trotzdem irgendwie beeinträchtigt und so richtig mit zupacken wie früher geht wahrscheinlich nicht. Dann hast du jetzt eine Entscheidung getroffen mit der Geschäftsführertätigkeit in Bezug auf, hat das damit zu tun gehabt?
Nicht unbedingt, weil mein Plan war eigentlich schon immer als Unternehmer bis 50 und dann nur noch wollen, aber nicht mehr müssen. Mhm. Und da ich das Glück habe, so der erste Treffer mit Niklas, mein Sohn, dass das wirklich...
Guter Autofahrer im Übrigen.
War alles gut, der hat sich so perfekt entwickelt, hat auch so den innerlichen Ehrgeiz, hat Bock auf das Unternehmen, hat es ja auch schon seit Kindesbeinen mitgekriegt, war ja schon als Kindergartenkind mit in der Firma. Und so war das halt damals bei mir auch. Und irgendwie, ja, bin ich
ja, sehr... Wie alt ist Niklas jetzt?
Der Niklas ist jetzt 22.
So, Achtung. Mit 22. Hat er was gemacht jetzt?
Der macht jetzt gerade seine Meisterschule. Mhm. Macht quasi jetzt die zwei Teile in Vollzeit in Chemnitz. Muss jeden Tag nach Chemnitz fahren. Meistens am Wochenende fährt er in die Firma und baut dort Sonderbauelemente, was im Moment kein anderer bei uns kann, außer er. Und ja, ist sehr fleißig und kommt auch so.
Ist er ins Geschäft schon eingestiegen?
Er hat meine 50% übernommen.
Mit 22, darauf wollte ich ja hinaus.
Ja.
Also er hat die Verantwortung mit 22 jetzt schon übernommen, die 50% und geht mit deinem Geschäftspartner jetzt in die Zukunft.
Genau, und die zwei harmonieren super miteinander. Das Einzige, was jetzt ein bisschen in der Firma fehlt, das habe ich heute gerade mitgekriegt, ich bin ja trotzdem immer mal noch, wie du schon sagst, wir müssen alle ein bisschen nerven und müssen eigentlich die Probleme rausfinden, die man ja im Alltag gar nicht so sieht, weil man im Getriebe drin steckt. Aber wenn man halt von außen drauf guckt, sieht man Probleme, erkennt man Probleme sehr schnell. Ich war immer so ein bisschen der böse Chef. Wir hatten so das Ding, guter Chef, böser Chef. Also ich musste immer die unpopulären Entscheidungen treffen. Und der Marian, auch mein Guter. Und weißt du, ich habe, wenn ich zum Beispiel sonntags meinen eigenen Transporter brauche und ich mache den sonntags auf und da drin ist eine Müllhalde, da kriege ich schon die erste Krise. Und das kommt natürlich dann auch sofort am Montag früh zur Sprache. Wenn ihr hier am Freitag diese Kisten hinstellt, dann haben die gefälligst vernünftig sauber zu sein. Ihr müsst die Dinger nicht polieren, die müssen nicht werksneu sein. aber nicht mit vollkommen Müll hinten drin. Und das waren immer so Sachen. Und es gab jetzt eine lange Phase, da musste man eigentlich als Chef einen Knicks vor seinen Mitarbeitern machen, die letzten Jahre, weil halt, wie gesagt, der Fachkräftemangel, der ist nach wie vor da. Also Arbeitskräfte gibt es genug, aber Spezialisten gibt es sehr, sehr wenige.
Was ist da jetzt deine Aufgabe? Also aktuell, wenn jetzt dein Junge die 50% übernommen hat und Marian die anderen 50%, also du sagst stören, was machst du da?
Erstens passe ich noch auf die Finanzen auf. Mhm. Und da wir ja auch damals zu dieser Corona-Zeit diese ganze Digitalisierungsgeschichte mit dem Homeoffice und allen möglichen in Angriff genommen haben, habe ich halt meinen kompletten Betrieb auch zu Hause auf meinem Wohnzimmertisch, wenn ich mir da meinen Laptop auspacke, habe ich meinen kompletten Betrieb als Übersicht. Ich sehe da, was gerade produziert wird, wie groß das Auftragsvolumen gerade ist, welche Angebote aktuell rausgehen. Ich habe da schon noch eine optische Kontrolle über die ganze Firma.
Was hast du selber, also ganz abgegeben hast du es dann noch nicht, logisch.
Doch. Aber ich möchte natürlich nicht mein 22-jähriges Kind verheizen.
Okay.
Er kriegt schon noch meine Unterstützung. Ich mache das aber nicht mehr direkt. Ich werde jetzt keinen Mitarbeiter mehr angehen.
Was machst du jetzt, wenn du guckst jetzt einen Bulli rein, es ist dreckig, sprichst du den Mitarbeiter an oder sprichst du deinen Sohn an?
Ich mache ein Foto, schicke Niklas eine WhatsApp, kümmere dich drum.
Ah, okay, gut. Also du bist jetzt nicht mehr der böse Chef, das kann jetzt der Niklas machen.
Richtig. Naja, oder keine Ahnung, oder beide teilen sich das jetzt auf. Mhm. Sie sind beide sehr, sehr gutmütig. Das ist ja auch toll. Aber wenn ein Mitarbeiter pünktlich jeden Monat seinen Lohn kriegt, und gab es bei uns noch nie, dass da irgendwas geklemmt hat, und auch nicht wenig Lohn, dann erwarte ich, dass mit meinen zur Verfügung gestellten Arbeitsmaterialien sorgsam umgegangen wird. Und das ist einfach die Pflicht, der Arbeitnehmer.
Sag mir mal so ein paar Projekte, wo man sagt, das steckt Krötsch drin.
Oh, jetzt.
Wo du auch stolz drauf bist, ne, dass du die gemacht hast.
Zweckverband jetzt erst vor kurzem das ganze Riesengebäude. Also jetzt bin gestern dran vorbeigefahren. Das ist ein vollkommen neues Haus geworden mit den Fenstern. Aero-präzise, eine riesen Glasfassade. Mhm. Dein Projekt hier. Dann waren wir unten am Bodensee, haben mehrere Mehrfamilienhäuser. Das war so der erste Riesenauftrag, wo wir wirklich eine Spedition angerufen haben und dann eine Runde Tetris gespielt haben mit Fenstergestellen und mit Fenstern. Und dann wurden die halt über Nacht dahin gekarrt und am nächsten Tag ging es los mit der Montage.
Ihr seid also nicht nur regional unterwegs mit euren Fenstern, sondern auch überregional, oder?
Mittlerweile deutschlandweit.
Ah, okay. Ja, Wahnsinn.
Also für diese Kundschaft, das da unten am Bodensee war von Notdurft ein Auftrag, der ist hier in Gera verwurzelt, der hat uns irgendwann, das war auch eine coole Geschichte, der kam mit seinem uralten Fadi zu uns ins Büro und kam halt genau mittags um 12. Und bei uns Handwerkern ist eigentlich, das war heute schon eine Ausnahme, 12 Uhr hier Podcast, normalerweise ist es bei mir 12 Uhr Mittagessen, aber da bin ich ja auch gerade ein bisschen weg, weil ich will ja ein bisschen gesünder leben. Auf alle Fälle gab es da bei uns Kartoffeln und Quark. Und da haben die zwei eigentlich zum Verkaufsgespräch und haben erstmal was zu essen von uns gekriegt. Und der Opa, der hat sich so dermaßen gefreut über die Kartoffeln und Quark, weil der das gar nicht mehr kannte. Und das war dann ein leichtes und dieser Auftrag ist gelaufen wie ein Länderspiel. Wir waren jetzt erst dort zur Wartung komplett das Ding einmal durchwarten, weil er hat von Anfang an darauf bestanden, dass wir uns da auch in Zukunft drum kümmern. Das war auch eine Bedingung für diesen Auftrag, dass wir, weil ich sag mal, wir sind ja wirklich weit weg, aber bei so einer Summe Fenster lohnt sich's halt auch mal da runter zu fahren und das mal schnell durchzuwarten. Und das Ding lief super und ja, und seitdem machen wir halt ständig, wir machen hier zum Beispiel die Therme in Bad Sulza, die wird komplett einmal von vorn bis hinten neu ausgestattet von uns.
Was fasziniert dich bis heute so am Handwerk Fensterbau?
Ja, die ganz krasse technische Entwicklung. Ich kenne das ja wirklich als Kind bei meinem Vater. Ich bin ja wirklich nach der Schule öfters auf den Platz der Republik gefahren, in diese alte Werkstatt rein und 1000 Hobelspäne, 1000 Hobelbänke, alles 100 Jahre altes Werkzeug. Und wenn ich unseren Betrieb jetzt sehe, was da passiert ist in den letzten Jahren mit Hebehilfe für schwere Scheiben, damit die keiner mehr mit der Hand tragen muss und einer Maschine, die ihren Auftrag aus dem Computer runtergeschickt kriegt, wo die Maschine weiß, wo jedes Loch, jede Bohrung, jede Schraube hin muss. Also das ist schon Wahnsinn. Und hätte ich auch nicht erwartet, dass wir jemals an so einen Punkt kommen. Also das war zwar ein Wunsch, aber es hat sich irgendwie nach und nach so ergeben.
Wie habt ihr diese Wege gemacht? Bist du da zum Messen gefahren? War der Marian dort? Oder wie habt ihr diesen Fortschritt nach vorn getragen? Weil viele fragen sich ja, wie kann ich mich weiterentwickeln? Was war da euer Weg?
Wir fahren alle zwei Jahre zur Fensterbaumesse nach Nürnberg, Fensterbau Frontale. Das ist die größte Fensterbauleitmesse weltweit. Und diese Messe besuche ich eigentlich seit meiner Ausbildung alle zwei Jahre regelmäßig. Wir haben es manchmal versucht, als Team komplett zu schaffen, dass wir mit der kompletten Firma, mit einem gemieteten Reisebus dahin gefahren sind. Und dieses Jahr hat es auftragsmäßig nicht gepasst, dass wir alle fahren konnten, weil wir einfach zu viele Termine hatten. Da sind wir nur in einer kleineren Delegation gefahren. Aber selbst da wieder neue Sachen mitgenommen, die jetzt auch Stück für Stück umgesetzt werden. Das wird jetzt als nächstes passieren. Ein digitales Aufmaß, das der Aufmesser komplett von der Software ab komplett durchgefragt wird und nichts mehr vergessen werden kann. Also er muss alle Häkchen und Kreuzchen machen und kann natürlich dann auch nichts vergessen bei der Bestellung. Und somit ist eigentlich aus dem mobilen Aufmaß ergibt sich dann auch gleichzeitig eine Montageplanung. Also die Monteure kriegen das dann auch digital aufs Tablet. Und so entwickelt sich das halt Jahr für Jahr weiter.
Aber man merkt trotzdem, ihr seid weiterhin am Zahn der Zeit und das
bleibt doch anders.
Das war auch meine Frage, was sind so die aktuellen Herausforderungen? Aber du hast es eigentlich schon fast beantwortet. Digitales Aufmaß, ja, klingt ja super. Funktioniert. Wie ist mit Robotik? Das ist ja auch jetzt etwas, was jetzt kommt. Habt ihr das auch auf dem Schirm?
Na, die Robotik ist ja bei uns eigentlich schon im Unternehmen drinne. Mhm. Zwar steht da kein Roboter in Menschenform, der da irgendeine Maschine bedient, aber die Maschinen sind ja eigentlich schon Robotikmaschinen. Die sehen zwar nicht aus wie ein Roboter, aber der Mitarbeiter muss eigentlich nur noch einen QR-Code scannen und dann weiß die Maschine, was mit diesem Fenster passiert als nächstes.
Aber ich meine ja auch so, klar, die Herstellung, Robotik ist klar, das sind ja deine Maschinen, aber der Einbau der Fenster, wie weit gibt es da schon irgendwie, wenn du auf Messe bist? Man sieht ja jetzt momentan noch überall so ein bisschen diese Robotik im Kommen, ne?
Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe eigentlich erwartet, dass es waren zwar solche Roboter da, aber das waren alles nur dumme Roboter, die konnten einfach nur ein bisschen hin und her laufen und ein bisschen Boxkampf machen und springen. Aber keiner, der jetzt eine sinnvolle Tätigkeit übernimmt, da muss ich, glaube ich, auf eine Messe nach China.
Aber glaubst du, dass das kommt?
Ach, definitiv. Also ich verfolge dieses Thema Robotik und KI ja ständig und interessiere mich da auch sehr für diese chinesischen Geschichten und was die da mittlerweile auf die Beine stellen mit vollautomatischen Lieferdrohnen und tralala, da sind wir ja im Mond, noch auf dem Mond.
Ja, schön wäre es, wenn wir auf dem Mond wären. Du meinst hinterm Mond.
Oder hinterm Mond, ja.
Welche aktuellen Herausforderungen siehst du gerade jetzt, ich sage jetzt mal für euren Betrieb, aber auch allgemein für das Handwerk? Also was siehst du da aktuell für Herausforderungen?
Also meine größten Sorgenfalten treiben mir tatsächlich die Materialkosten, Explosionen. Das ist teilweise sind das so krasse Preiserhöhungen. Da kriegt man halt mal eine E-Mail. Ab Mai gibt es 17% Zuschlag auf das und das Produkt, wo ich mir denke, meine Herren, jetzt haben die da mal irgendeinen scheiß Kanal zugemacht und da gibt es gleich 17% obendrauf. Das ist schon, das macht mir schon ein bisschen Bedenken.
Mehr als Fachkräfte? Also wie sieht es da aus?
Gott sei Dank haben wir jahrelang schon kein wirkliches Fachkräfteproblem. Also wir haben ja teilweise auch 5 Azubis am Stück ausgebildet.
Liegt das an der Sexiness eures Betriebes? Also dass ihr ja auch sehr modern aufgestellt seid und nicht einfach jetzt...
Ich denke mal, dass die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, sich wohlfühlen. Das ist,
okay, das ist gut.
Das ist war uns auch immer wichtig. Wir haben ja jetzt auch du kannst mich auch mal besuchen, wir haben ja komplett alles neu gestaltet mit neuen Aufenthaltsraum. Weil
ihr habt da hinten jetzt nochmal in letzter Zeit gebaut. Was habt ihr dann gemacht?
Ein riesen 800 Quadratmeter Firmenneubau.
Lager oder was ist das?
Nee, das ist oben eine komplett neue Büroetage. Also moderne, luftige Büros. mit einem neuen Ausstellungsraum, mit einem komplett neuen Aufenthaltsraum, mit einer riesengroßen Dachterrasse. Und die Sozialräume, die sind noch nicht fertig. Ich musste abbrechen, weil mir die Kosten aus dem Ruder gelaufen sind. Am Anfang war ich mal bei 700.000 Euro, aber da habe ich noch nicht mit diesen krassen Bauvorschriften gerechnet. Ich habe gedacht, so ein bisschen Holzbude baust du eigentlich für 350.000. Die 750.000, das war schon mit doppelten Puffer für mich. Aber wo es dann losging, die Bodenplatte funktioniert so nicht. Wir müssen hier noch ein Bodengutachten machen und das noch und noch mehr Stahl rein und noch ein riesen Stahlgerüst und ein Prüfstatiker. Ich habe gedacht, Alter, das rechne ich auf dem Taschenrechner aus, wie die Statik sein muss und was da alles für mit Baumfall, Hurrikan, Erdbeben, was alles in Zukunft passieren könnte. Und somit sind die Kosten dann von 700.000 auf 1,4 Millionen explodiert. Und deswegen musste ich dann gewisse Ausstattungsdetails, die ich geplant hatte,
weglassen,
zurückstellen und sagen, wir machen das Stück für Stück fertig.
Siehst du das als Herausforderung und auch vielleicht sogar als Problem, die Bürokratie?
Definitiv. Also ich bin mir vollkommen sicher, dass man 2/3 von diesem ganzen Zeug ersatzlos in die Mülltonne schmeißen kann. Ich nenne dir ein Beispiel. Ich seitdem wir jetzt diesen Neubau hatten, hatte ich gefühlt jedes Bundesamt, was es in Deutschland gibt, bei mir zur Kontrolle in der Firma. Ich war eigentlich ausschließlich mit solchen Sachen beschäftigt. Und da gab es ein Ding, eine Aluleiter. Da war eine ganz mini kleine Dille, weil die mal irgendwo angeschrammt worden ist. Da hat dieser Leiterkontrolleur mir gesagt, dass ich diese Leiter entsorgen soll. Da habe ich mich mit meinen 112 Kilo auf die unterste Sprosse gestellt und bin mit dieser Leiter durch die Werkstatt gehüpft und habe gesagt, wo ist denn hier mit dieser Leiter ein Problem? Er hat gesagt, ich muss sogar für jede Leiter ein Leiterkontrollbuch machen und da hat es bei mir dann komplett abgeschaltet. Da habe ich gesagt,
gehen Sie.
Bitte meine Firma verlassen und vorher bitte anmelden. Bei mir wird es nie wieder eine freiwillige Führung geben und ich habe mich zum Teil auch mit einer Dame angelegt vom Bundesamt für Verbraucherschutz, weil die ist so, ich hab eigentlich gedacht, ich habe einen geilen, modernen Betrieb und habe die vollkommen selbstbewusst durch meine Firma geführt. Und dann kam am nächsten Tag ein Protokoll, wo ich mich erstmal hinsetzen musste und gedacht, ich bin im falschen Film. Jeden Schnullipulli, neuer Kompressor brauche ich ein TÜV-Gutachten. Neuen Kompressor von der Firma Käser muss vom TÜV nochmal extra kontrolliert werden, aber der TÜV, der kann das Ding nicht einfach so kontrollieren. Da muss ich noch eine Druckluftfirma bestellen, die das Ding vorher auseinandernimmt. Und da sind so für mich solche Schwachsinnsvorschriften, wo ich denke, jedes Elektrogerät, was ein Stecker hat, Mike, das müsstest du, glaube ich, auch machen als Unternehmer.
Ja, klar.
Das muss einmal im Jahr geprüft werden. Wer macht denn das? Oder wer macht denn das freiwillig?
Ja, aber da könnte man noch einiges aufzählen. Wir wollen ja nicht zu viel meckern. Sag mir mal, wo siehst du denn dein Unternehmen selber? Also ich sehe es immer noch als dein Unternehmen, ne? Klar, gehören mehr dazu. Aber wo siehst du das in den nächsten 10 Jahren? Gibt es da noch große Pläne oder bremst dich jetzt selber auch diese Thematik, die du jetzt gerade genannt hast, die ja auch sehr frustrierend sein können, ja? Bremst dich das aus oder sagst du, wir gucken nach vorne? Da kommt noch mal eine große Entwicklung.
Wir gucken definitiv nach vorne. Wir haben ja eigentlich wo die ganze Bauwirtschaft schon geschrien hat, hier stirbt die Bauindustrie, hier stirbt alles, haben wir ja die größte Mega-Investition der Firmengeschichte eigentlich auf die Beine gestellt. Und wir haben eigentlich in einer von anderen herbeigeredeten Krise nach vorne investiert. Also wir sind sehr schlagkräftig. Wir haben in der Werkstatt, arbeiten bei uns normalerweise 4, 5 Leute. Ich könnte aber auch statt der 4, 5 Leute da 20 Leute reinstellen, wenn wir das entsprechende Auftragsvolumen, die Maschinentechnik gibt's her. Das Einzige, was uns jetzt noch gefehlt hat, weil das ging ja peu à peu, es kam die erste Maschine, die ist 10 Jahre durchgelaufen, hat uns schon so einen Mehrwert beschert, dass ich danach Lust gehabt habe, diese Folgemaschine auch noch von der Handarbeit zu befreien. Und wir haben so einen maximalen Ausstoß, was uns als nächstes gefehlt hat, war der Platz. Und den haben wir jetzt geschaffen. Das richten wir jetzt so nach und nach ein. Ein paar kleine Umbauten müssen wir noch machen.
Erholt sich das jetzt aktuell wieder, so gerade das Geschehen, das Baugeschehen? Bei euch?
Wir hatten diese Krise leider noch nicht. Also, was heißt leider? Gott sei Dank noch nicht. Ja. Hm. Wir haben das überhaupt noch nicht gespürt. Ich warte ja immer noch drauf.
Dass aber sag mir mal, woran das liegt. Woran liegt das?
Diese Krise?
Nee.
Oder dass
ihr sie nicht habt.
Weil wir, glaube ich, immer den Markt beobachten und wo das losging mit dieser Einfamilienhaus, wo der Bau, der da weggebrochen ist, haben wir uns halt auf andere Sachen, auf die Sanierung gestürzt und sind da wieder aktiver geworden. Also das ist ganz komisch. Wir haben ein Jahr vollkommen nur Riesenprojekte und nur ein kleines bisschen privat gebimmelt dazu. Und jetzt aktuell ist es gut gemixt. Also viel öffentlich, die Wohnungsbaugesellschaft Union unterstützt uns sehr, die Glück auf. Mit denen arbeiten wir zusammen. Das Weidenkarree haben wir zum Beispiel gemacht. Die bauen ja immer noch weiter. Das ist, ich denke mal, die wissen auch, was sie an uns haben, weil wie gesagt, du hast ja selber schon gemerkt, da reicht ein Anruf und meistens ist am selben Tag noch jemand da, wenn es ein Problem gibt.
Wie schätzt du so das Handwerk gesellschaftlich in Deutschland? Wie schätzt du es aktuell ein?
Denke mal, wir hatten lange nicht das Ansehen, aber ich kann eigentlich jeden Jugendlichen nur raten, der keinen Bock hat auf Studium oder sich im Handwerk zu qualifizieren, weil ich denke, die zukünftigen Porsche-Fahrer werden Handwerker sein.
Martin, ich finde das einen sehr guten, fast schon Abschlusssatz. Was würdest du dir noch selber wünschen für dich? Zum Schluss.
Mach ein Schlusswort. Ich will mich jetzt, deswegen wirklich auch dieser Cut, ich möchte mich jetzt mehr um meine Gesundheit kümmern, weil das habe ich wirklich jahrelang ein bisschen auf Ritt auf der Rasierklinge. Das möchte ich jetzt ein bisschen anders gestalten. Ich stelle mir auch keinen Wecker mehr. Wenn ich aufwache, wache ich auf. Meistens gehen meine Augen 6 Uhr sowieso auf und dann habe ich auch keinen Bock mehr rumzuliegen. Dann muss ich auch irgendwas tun. Aber ja.
Also ich erlebe dich jetzt. Wie viel Kilo hast du jetzt?
Ich habe 112.
Und wenn ich jetzt in einem Jahr nochmal mit dir einen Podcast mache und sage, okay, bist du dann...
Ich möchte definitiv unter die 100. Das ist mein Plan.
Begleitet dich jemand?
Nee, das werde ich dich jetzt im Anschluss fragen. Ich habe das ja beobachtet mit deinen Fastenkuren. Das will ich auf alle Fälle mal wissen, weil das habe ich mir schon immer vorgenommen, aber noch nie die Zeit dafür gefunden. Und ja,
ansonsten... Okay, können wir uns danach unterhalten. Gut. Lieber Martin, also sehr, sehr interessant. Ja?
Darf ich dir noch eine ganz krasse Geschichte erzählen, also bei mir gab es von Kindesbein an gab es kein Geld für nichts. Also wenn ich Geld haben wollte für Rummel oder was weiß ich, musste ich immer irgendwas dafür tun. Das hat mit Zeitungsaustragen angefangen. Ich hatte ein absolutes Schrottgebiet, Schloss Osterstein hoch. Das habe ich auch nicht sehr lange gemacht. Aber irgendwann bin ich auf die, also vorher war das noch, wenn ich meinen Vater auf dem Platz der Republik besucht habe, da stand ja das Interhotel und da waren sehr tolle westliche Autos immer da wohnen. Und da habe ich als Kind Autoscheiben geputzt und habe meistens dafür Westgeld bekommen.
Gäh.
Als Kind.
Clever.
Und dort habe ich dann zur Wendezeit auch einen Unternehmer kennengelernt. Dem hat das so imponiert, dass da so ein Wanst mit einem Wischeimer und ein Ding seine Autoscheiben sauber gemacht. Der hat Korbwaren hat er auf dem Markt verkauft. Und das war eigentlich mein erster richtiger Job. Der hat mir gesagt, wann ich wo da zu sein habe. Und somit habe ich den Marktstand aus dem LKW alles raus aufgebaut, auf den Marktstand. Und wenn der Feierabend gemacht hat, alles wieder in den LKW rein.
Du warst 10 Jahre alt damals, oder?
Da war ich ungefähr 10 Jahre alt, ja. Und so habe ich mein erstes Geld verdient.
Stark. Also klasse Story.
Und das ging aber auch weiter. Ich war nicht immer in der Krötschfensterbau. Ich bin nach der Lehre, war 2000, so eine saure Gurkenzeit. Da habe ich zu meinem Vater gesagt, wir entlassen jetzt hier keine guten Mitarbeiter. Ich bin zwar nicht auf die Walz gegangen, aber ich habe mir einfach einen Transporter geschnappt. Hab mir da eine zweite Ebene in den Transporter reingebaut, hab den an Tegernsee abends geparkt. Also ich habe am Tegernsee unten gearbeitet, habe dort für eine Trockenbaufirma gearbeitet. Natürlich als Ossi nur die Schrottarbeiten, das, was kein Westdeutscher machen wollte. Also war mir egal, es war so fürstlich bezahlt. Und dann abends, das war wie so ein Wohnmobilstellplatz mit Waschbecken, Toilette. Und ich bin abends in den Tegernsee gesprungen, habe mich gewaschen, habe mich in meinen Transporter reingelegt. Das habe ich genau von Montag bis Donnerstag gemacht. Also ich bin
um euren Betrieb zu entlasten?
Um meinen eigenen Lebensunterhalt
naja,
zu
bekommen.
Naja, klar. Ja, und keine anderen.
Genau, keine einen weiteren.
Genau, und dort habe ich so viel Geld verdient, dass mir die 4 Tage pro Woche vollkommen gereicht haben. Und Freitag bin ich ja zur Meisterschule nach Zöllenroda gefahren und Samstag auch zur Meisterschule nach Zöllenroda. Und am Sonntag habe ich mein eigenes Häuschen gebaut, wo ich jetzt noch drin lebe. Oder angefangen zu bauen. Ich habe das ging wirklich, das erste, was fertig war, war das Schlafzimmer. Danach kam ein Bad dazu. Dann irgendwann ein Wohnzimmer. Dann irgendwann konnte ich mir eine Küche leisten. Also wirklich, ich bin gewachsen über die ganzen Jahre.
Dann mache ich trotzdem noch eine Frage privat. Bist du verheiratet?
Nee, im Moment bin ich noch zu haben.
Dann starten wir hier an der Stelle jetzt zum Schluss den Aufruf. Martin ist noch zu haben. Gibt es irgendwas, was du vielleicht dieser Frauenwelt mitgeben willst?
Ja, die muss sehr viel Urlaub mit mir machen können.
In Zukunft. Oh, ich glaube, da kriegst du bestimmt einige Angebote. Okay, also wir kriegen das hin. In diesem Sinne, lieber Martin, also erstmal vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, das ist auch nochmal Teil 2 da, weil ich will wissen, wie sich das entwickelt, gerade auch mit deiner Gesundheit. Und es war ein sehr spannendes Gespräch. Danke, dass du da warst und alles Gute für deine zukünftigen Ziele.
Ich bedanke mich auch sehr. Es war ein toller erster Podcast in meinem Leben. Und ja, ich war früher aufgeregter.
Das hat man dir nicht angemerkt.
Man muss nicht aufgeregt sein. Das ist toll hier bei dir.
Danke. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.